Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Lasst uns in der Stille für den Segen des Wortes Gottes beten. Herr, dein Wort, die edle Gabe, diesen Schatz erhalte mir, denn ich ziehe es aller Habe, allem anderen Reichtum für. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht um 1000 Welten, aber um dein Wort zu tun. Amen. Liebe Gemeinde, ist es Ihnen in der letzten Zeit auch so ergangen, dass Sie sich zurückgesehnt haben nach den unproblematischen Zeiten vor Corona, als man sich noch ganz unbefangen besuchen konnte, überall hinfahren konnte, unternehmen konnte, was man wollte? Da begegnet sich in uns die sehnsüchtige Erinnerung an bessere Zeiten, die wir schon mal hatten. Die begegnet sich mit der Klage über das, wie es jetzt gerade ist, wie schwierig das alles ist und was man bedenken muss und ob man und wie. Und die Hoffnung, dass wieder bessere Zeiten kommen. Dass das mal ein Ende hat mit diesen Beschränkungen. Der Psalm 85, der heute unser Predigttext ist, hat auch diese drei Zeitebenen. Die Erinnerung an die Hilfe Gottes, die schon mal da war, das Elend, wie es jetzt gerade ist, und die Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Ich lese diesen Psalm 85 in drei Abschnitten, jetzt die ersten 5 Verse. Herr, der du bist vormals gnädig gewesen deinem Land und hast erlöst die Gefangenen Jakobs, der du die Missetat vormals vergeben hast deinem Volk und all ihre Sünde bedeckt hast, der du vormals hast all deinen Zorn fahren lassen und dich abgewandt von der Glut deines Zorns, hilf uns, Gott, unser Heiland, und lass ab von deiner Ungnade über uns. Es gibt gute Gründe anzunehmen, dass dieser Psalm geschrieben wurde, als das Volk Israel aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt ist, nachdem die 70 Jahre vorbei waren und der Perserkönig inzwischen Babylon erobert hatte, hat er ihnen erlaubt, wieder zurückzugehen. Aber in was für ein zerstörtes Land. In Jerusalem stand kein Stein mehr auf dem anderen. Die Äcker waren nicht bearbeitet worden über Jahrzehnte und entsprechend verunkrautet. Die Weinberge gaben keine Weintrauben mehr. Und die umliegenden Völker waren nur darauf aus, diese Rückkehrer so schnell wie möglich wieder rauszuschmeißen und womöglich ganz zu vernichten. Wie lang, Herr, soll denn diese Strafe noch dauern, fragt der Psalmdichter. Und er erinnert sich und erinnert Gott daran, dass Gott in früheren Zeiten doch immer wieder geholfen hatte und Israel vergeben hat und freundlich mit ihnen umgegangen ist. Aber jetzt kommt es ihm vor, als ob dieses Elend überhaupt nicht mehr aufhören würde. Aber was mich fasziniert an diesem Mann ist, dass er sich nicht empört von Gott abwendet, sondern dass er mitsamt seinem Elend und seiner Not zu Gott hinflieht. Wie oft habe ich schon von Menschen gehört, die mir sagen, ein Gott, der so viel Leid in der Welt zulässt, mit dem will ich nichts zu tun haben. Oder ich saß mal in einem Lokal neben einer Frau, wir kamen ins Gespräch, die mir sagte, mein Mann hat geglaubt an Gott und er hat gebetet und er ist trotzdem am Krebs gestorben. Mit diesem Gott habe ich nichts mehr zu tun. Das heißt, wo Leiterfahrung ist, dass sich die Menschen dann voller Empörung abwenden von Gott. Der Psalmdichter hier, wir wissen seinen Namen nicht, rennt hin zu Gott. Er wendet sich nicht voller Empörung ab, sondern er klagt. Er geht zu Gott und sagt, Herr, es ist wirklich gerade im Moment schier nicht auszuhalten. So klagt er also weiter bei Gott. Willst du denn ewiglich über uns zürnen und deinen Zorn walten lassen für und für? Hilf uns. Willst du uns denn nicht wieder erquicken, dass dein Volk sich über dich freuen kann? Herr, zeig uns deine Gnade und gib uns dein Heil. Herr, so wie es jetzt ist, darf es nicht bleiben. Ist das ein Satz, der Sie anspricht? Herr, so wie es jetzt ist, halten wir das auf Dauer nicht aus. So kann es nicht bleiben. Wann dürfen wir wieder dein freundliches Angesicht sehen? Die Gefangenen Jakobs sind ja erlöst worden. Ja, wir sind wieder in Israel. Aber zu welchem Preis? Was ist denn das für ein Leben hier? So sehnt sich dieser Schreiber des Psalms nach der Gnade Gottes und nach seinem Heil. Denn er weiß, wenn Gott ihm gnädig ist, wenn Gott mit uns ist, dann können wir ertragen, was wir ertragen müssen. Dann kann man das Schwere aushalten, dass man jeden Tag durchstehen muss, wenn ich weiß, Herr, du bist mit mir. In einem anderen Psalm betet Asaph, da kennen wir den Psalmdichter, Herr, wenn ich nur dich habe, dann frage ich nichts nach Himmel und Erde. Und wenn mir gleich Leib und Seele verschmachten, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. So empfindet der Psalmschreiber, wenn ich nur dich habe, wenn du da bist, wenn du mir gnädig bist, wenn du mitten in meiner Misere drin bist, wenn du mitten in meinem Elend mit drin bist, dann kann ich es aushalten. Und dann geht er noch einen Schritt weiter und er horcht, ob er nicht etwas von Gott hören könnte, wie das denn jetzt weitergehen soll. Könnte ich doch hören, was Gott der Herr redet, dass er Frieden zusagte seinem Volk und seinen Heiligen, auf dass sie nicht in Torheit geraten. Doch ist ja seine Hilfe nahe denen, die ihn fürchten, dass in unserem Land Ehre wohne, dass Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Friede sich küssen, dass Treue auf der Erde wachse und Gerechtigkeit vom Himmel schaue, dass uns auch der Herr Gutes tue und unser Land seine Frucht wiedergibt, dass Gerechtigkeit vor ihm hergehe und seinen Schritten folge. Was für ein wunderschöner poetischer Ausdruck, dass Güte und Treue einander begegnen, Gerechtigkeit und Frieden sich küssen. Das hätten wir gerne, dass es auf der Erde so zugeht. Aber nicht nur in Israel damals, sondern auch bei uns heute sieht es halt anders aus. Güte und Treue sind Werte, die nicht mehr sehr hoch im Ansehen sind. Wir sind eher bei uns in unserem Land auf Durchsetzung der Eigeninteressen aus, als darauf, anderen in Güte zu begegnen. Und mit der Treue ist es auch nicht mehr so weit her. Nicht nur in den Ehen, von denen fast die Hälfte wieder geschieden wird, sondern auch in Arbeitsverhältnissen, in der Art, wie Geschäftspartner miteinander umgehen, wie ein großes Objekt durchgezogen wird in Treue zu dem, was man sich einmal ausgedacht hat, wie es gehen könnte, und in Treue zu dem, was an Möglichkeiten da ist. Gerechtigkeit wird unter uns oft gefordert, das kann man jetzt gerade sehr oft hören. Und Gerechtigkeit heißt für die meisten Menschen, dass jeder das hat, was er zum Leben braucht. Und nicht ein paar wenige den großen Löwenanteil vom ganzen Vermögen haben. Und ein Großteil der Menschen nur das Allernotwendigste und noch nicht mal das. Gerechtigkeit wird gefordert und niemand weiß, wie sie herzustellen ist. Theoretisch ist das ja gar kein Problem, alle Menschen der Erde satt zu kriegen. Die Erde hat genug Güter, um alle Menschen zu ernähren, ausreichend, sodass sie leben können. Das Problem ist die Verteilung. Wer hat's und wer gibt's weiter? Und wie das zu schaffen sein soll, dass gerecht verteilt wird, hat bis heute noch keiner herausgefunden. Und jetzt gerade aktuell in den Nachrichten, wegen Glasgow und all dem, den Klimageschichten, wird viel von Klimagerechtigkeit gesprochen. Aber da warte ich noch drauf, dass mir jemand erklärt, was das ist. Da verbindet sich für mich nichts damit. Das ist eine Luftnummer für mich. Und wie ist das mit dem Frieden? Wenn wir uns ein bisschen umschauen, wir haben Frieden, Gott sei Dank. Wir streiten uns in Europa, aber wir kloppen uns nicht. Wir bekriegen uns nicht. Bei uns ist noch Friede. Aber in anderen Ländern sieht es ganz anders aus. Afghanistan, Äthiopien mit Tigray, Jemen, Indonesien, Malaysia, China mit Thailand, Russland mit der Ukraine. Die Liste der Krisenherde ist lang und die Kämpfe gegeneinander auch. Und wir sehen, dass diese wunderbaren Verse aus Psalm 85 nicht die Beschreibung dieser Welt sind. Damals nicht und heute nicht. Diese Verse sind die Beschreibung des Wesens Gottes. Des Reiches Gottes. Gott ist gütig. Er ist treu. Er ist gerecht. Er schafft Frieden. In seinem Reich, wo ist das Reich Gottes? Das Reich Gottes ist überall da, wo Gott das Sagen hat. Das deutsche Reich, unser Deutschland hier, ist in den Grenzen, in denen unser Grundgesetz, unsere Gesetze gelten, wo hier die Deutschen das Sagen haben. Das ist das deutsche Reich. Das europäische Reich ist, wo die Europäer das Sagen haben. Das Reich Gottes ist da, wo Gott das Sagen hat, wo nach seinen Maßstäben, nach seinen Gesetzen gelebt wird. Und da können diese Eigenschaften Gottes zum Leben kommen, da, wo Gott das Sagen hat. Als Gott in Jesus die Erde betrat, kam das Reich Gottes zu uns auf die Erde. So sagt es Jesus. Markus Kapitel 1. Jesus kam nach Galiläa und predigte das Evangelium, die gute Nachricht Gottes. Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Oder in Lukas 11, wenn ich aber durch Gottes Finger die bösen Geister austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Oder er sagt seinen Jüngern, trachtet am allermeisten danach, im Reich Gottes zu leben. Das andere kriegt er dazu. Und er lehrt seine Jünger, um das Kommen dieses Reiches zu beten. Und das tun wir jedes Mal, wenn wir beten, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf der Erde. Also Reich Gottes ist da, wo Gottes Wille geschieht. Reich Gottes, sagt Jesus, ist mitten unter uns, wenn mitten unter uns sein Wille geschieht. Das heißt also, da, wo wir zusammenleben. Wenn Güte und Treue in unserem Zusammenleben sich begegnen und Gerechtigkeit und Frieden sich küssen. Güte ist verwandt mit Barmherzigkeit. mit dieser Liebe, die alles erträgt, wie sie in 1. Korinther 13 beschrieben ist, diese Art der Liebe, die aus Gott kommt und durch den Heiligen Geist in uns gelebt wird. Wir von Haus aus kriegen es nicht hin. Aber der Geist Gottes in uns kann diese Liebe Gottes leben. Treue, die auch aushält, wenn die Verhältnisse schwer werden. Oder wenn man das Verhalten des anderen überhaupt nicht mehr versteht. Es ist jetzt ja leider so geworden, dass diese leidige Frage, ob man sich impfen lässt oder nicht impfen lässt, die ganze Gesellschaft spaltet. Und dass in Familien Gräben sich auftun, in Freundschaften Gräben sich auftun, in Gemeinden Gräben sich auftun, dass es auseinanderdividiert und man sich feindselig anschaut. Treue hält aus, auch wenn ich dich nicht verstehe in dem, was du tust. Treue hat etwas mit dem Bund zu tun, den Gott mit uns geschlossen hat, in den er uns eingeschlossen hat. Und weil Gott ein treu an seinem Bund festhält, können wir es auch. Und Gerechtigkeit unter uns ist mit Wahrheit verbunden. Mit der klaren Sicht, die Gott hat, die der Heilige Geist uns gibt, der nicht einfach zudeckt, der nicht einfach 5 Grad sein lässt, sondern der uns zeigt, dass im Opfer Jesu am Kreuz durch sein Sterben an unserer Stelle und sein Auferstehen die Gerechtigkeit hergestellt worden ist, die vor Gott gilt. Und die uns geschenkt wird, dass wir sie annehmen dürfen. Die Gerechtigkeit können wir nicht herstellen, aber wir können sie annehmen als ein Geschenk, das Gott uns gibt. Und wenn wir sie annehmen, dann gibt es Frieden. Zuerst der Friede mit Gott. Wenn ich weiß, dass zwischen Gott und mir nichts mehr steht, dass wenn ich hier sterbe, ich zu ihm komme, und sicher in seinem Licht auch noch manches sehen werde, worüber ich mich schäme oder wo ich denke, das hätte ich besser nicht gemacht. Aber es ist nicht mehr die Frage von, darf ich bei Gott sein oder nicht, sondern ich bin angenommen und aufgenommen. Friede. Und dann kann auch Friede mit mir selbst geschehen, Friede mit meiner eigenen Lebensgeschichte. Wenn ich an der Hand des Heiligen Geistes durch meine Lebensgeschichte durchgehe und das anschaue, was böse war und Vergebung erfahre dafür. Und dann auch denen vergeben kann, die Böses in mir hinterlassen haben, böse Spuren in mir hinterlassen haben. Weil der Heilige Geist mir die Kraft dazu gibt, loszulassen und zu vergeben. Dann geschieht Frieden mit der Lebensgeschichte. Und wer mit sich und mit seiner Geschichte im Frieden ist, kann auch Frieden mit anderen halten. Und kann auch ertragen, dass andere manchmal lästig sind oder unverständlich oder eine Katastrophe oder wie auch immer. Aber es muss da nicht Krieg entstehen, sondern es kann Friede sein. Leider können wir nicht so gut, dass alle Menschen das sehen und fasziniert davon auf uns zukommen und sagen, das wollen wir auch haben. So wird es von der ersten Gemeinde berichtet, damals an Pfingsten. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Und sie waren täglich beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern und hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr aber fügte täglich hinzu, die gerettet wurden. Es kann in unserer Gemeinde, hier in St. Matthäus, in der Art, wie wir zusammenleben, etwas sichtbar werden von der Art Gottes. Dass unter uns Güte und Treue leben. Gerechtigkeit und Friede sich ausbreiten. Das kann nicht nur sein, es sollte so sein. Es muss so sein, damit Gott Freude haben kann daran, der Gemeinde neue Glieder zuzuführen. Was sollen neue Menschen in unserer Gemeinde, wenn sie hier nicht etwas vom Reich Gottes erleben können? Also wir, die wir hier sind, sind die, die angesprochen sind heute. Wie sehr leben wir das? Wenden wir uns wie der Schreiber dieses Psalms an Gott und sagen, lass mich hören, was du vorhast. Und lass uns schauen, wie wir das hier schon ein Stück weit verwirklichen können. Aber das alles, was wir jetzt hier leben können, ist Stückwerk, ist nur ein Versuch, ist nur ein Anfangen. Und es geschieht auch nur im Verborgenen und nicht öffentlich. Aber es kommt eine Zeit und da wird es die ganze Erde umfassen. Das ist, wenn Jesus wiederkommt. Davon reden alle Propheten. Wenn der Messias kommt, der Herrscher aus dem Himmel, dann wird die Erde Frieden haben. Dann kommt er nicht als der leidende, sich opfernde Knecht Gottes, sondern als der Herr, als der König. Und dem werden sich alle Knie beugen, alle 8,5 Milliarden, die zurzeit auf der Erde leben. Alle Knie werden sich beugen. Und jeder wird bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Er wird die ganze Erde regieren. Und er wird mit all seinen Heiligen viel zu tun haben, um diese geschundene Erde wieder zu reinigen und aufzubauen und zum Frieden zu führen. Aber wie schon Jesaja gesagt hat, niemand wird dann mehr lernen, wie man Krieg führt. Und weil dann Gerechtigkeit herrscht und Gottes Treue und Güte der Maßstab sind, gibt es auch keine Verteilungskämpfe mehr mit dem Essen. Um es nochmal mit den Worten von Psalm 85 zu sagen, dann wird Treue auf Erden wachsen und Gerechtigkeit vom Himmel schauen. Dass uns der Herr Gutes tut und auch das Land wieder seine Frucht gibt. Dass Gerechtigkeit vor ihm hergeht und seinen Schritten folgt. Und das ist nicht ein frommes Wunschdenken, Vertröstung auf ein Irgendwann oder eine irgendwie geartete Zukunft, sondern dass das Wort, das ganz klare Wort Gottes in unsere Zeit hinein, das ist das, was uns heute hier angeht, dass wir Reich Gottes leben. Aber in all dem, was uns noch Mühe macht und wo wir auch manchmal schier dran verzweifeln an dem vielen Bösen, was geschieht, lasst uns immer daran denken, dass dieses Reich Gottes einmal die ganze Erde erfüllen wird. Und wir können uns das so schön ausmalen, wie wir wollen, wie das dann sein wird. Und das wird immer noch viel zu blass sein. Das Schönste kommt noch. Mit diesen Worten können wir einander trösten. Wenn uns die Ungerechtigkeit, das Elend und die Bosheit oder die Schwäche, die wir durchleben müssen, in unserer Zeit zu groß werden. Und deswegen beten wir ja, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Amen. So sei es. Vergesst es nicht. Es ist alle Vernunft. Bewahre unsere Herzen in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.